Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Herzlich willkommen, sagt Jule Reimer. Und das hier haben wir vorbereitet. Verkehrsunternehmen und die Allianz pro Schiene berichten und fordern, immer mehr Bahnstrecken sollten wiederbelebt werden bzw. werden auch wiederbelebt. Wie lässt sich für mehr Klimaschutz in der Europäischen Union sorgen? Vorschläge davon kurz vor der Wahl zum Europäischen Parlament im Interview mit Matthias Buck von der Agora Energiewende. Die Klimaerwärmung, sie ist auch eine Gefahr für die Artenvielfalt im unteren Saaletal. Wir laden Sie auch an diesem Sonntag wieder ein. Wir gehen wandern, kommen Sie gerne mit. Besser als Ihr Ruf, so sei die Datenschutzgrundverordnung. Vor gut einem Jahr ist sie in Kraft getreten. Und im Verbrauchertipp geht es um die Haftung im smarten Zuhause, im Smart Home. Die Deutsche Bahn ist bei uns ein häufiges Thema, leider meist nicht mit erfreulichem Anlass. Kaputte Züge, zu wenig Personal, zu teure Tickets, schlechte Infrastruktur und dergleichen. Heute gibt es allerdings gute Nachrichten vom Schienenverkehr in Deutschland mit positiven Vorzeichen. Bekannt geben diese guten Nachrichten der Verband Deutscher Verkehrsunternehmer, VDV und die Allianz pro Schiene. Daniela Siebert weiß mehr.
Immer mehr Eisenbahnstrecken werden wieder in Betrieb genommen. Somit fahren jetzt auch wieder Züge in Regionen, wo das Jahre, teilweise sogar jahrzehntelang nicht mehr der Fall war. Für Dirk Pflege, Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, ist das ein Grund zur Freude.
In den vergangenen 25 Jahren sind 827 Kilometer Schienenstrecke für den Personenverkehr reaktiviert worden und 359 Kilometer für den Güterverkehr. Das ist ein Riesengrund zur Freude, weil Deutschland ein massives Klimaschutzproblem im Verkehr hat. Der Verkehrssektor ist der einzige Sektor mit steigenden CO2-Emissionen und nicht mit sinkenden. Und es ist ein massiver Grund zur Freude, weil Deutschland ein massives Verkehrs- und Pendlerproblem hat über alle Verkehrsträger hinweg. Und deswegen ist es eine gute Nachricht, dass Deutschland gerade die zweite Reaktivierungswelle erlebt. Nach der Bahnreform 1994 gab es die erste und jetzt erleben wir die zweite.
Parallel dazu gibt es aber auch weiterhin umfangreiche Streckenstilllegungen. Nimmt man das alles zusammen, ist das Bahnnetz brutto noch immer deutlich kleiner als früher. 1994 gab es rund 45.000 Kilometer Schienennetz in Deutschland. Heute nur noch 39.000, also etwa 6.000 Kilometer weniger. Als Gründe für die Reaktivierungen nennen beide Verbände die steigende Nachfrage, sowohl von Bürgern als auch von Unternehmen. Allerdings verteilt sich die Entwicklung sehr unterschiedlich auf die Bundesländer. Sehr erfolgreiche Wiederbelebungen von Strecken gab es in den Flächenländern Hessen, Niedersachsen und Baden-Württemberg. Gar keine in Berlin und Hamburg. In Bayern wurden Strecken vorwiegend für den Personenverkehr reaktiviert. Hessen hat ausschließlich für den Personenverkehr Strecken wieder in Betrieb genommen. Sachsen-Anhalt dagegen hauptsächlich für den Güterverkehr. Ingo Wortmann, der Präsident des VDV, kann die unterschiedliche Entwicklung in den Bundesländern nicht wirklich erklären.
Das ist schwer zu sagen, aber ich glaube, dass in Süddeutschland, also insbesondere in Baden-Württemberg, eine größere politische Nähe auch zur Schiene existiert, während Nordrhein-Westfalen sich gerade von sehr vielen auch sehr stark nachgefragten Strecken in den 80er Jahren verabschiedet hat. Aber ich glaube, auch dort setzt ein Umdenken ein.
Entschieden werden die Reaktivierungen von den jeweiligen Bundesländern. Die Couleur der jeweiligen Regierungskoalition spiele dabei aber keine Rolle, urteilt Dirk Pflege von der Allianz pro Schiene, in der sowohl Unternehmen als auch Umweltverbände, Verbraucherorganisationen, Gewerkschaften und Hochschulen organisiert sind. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen und die Allianz pro Schiene machen heute auch noch weitere Vorschläge, welche Strecken aus ihrer Sicht zusätzlich reaktiviert werden sollten.
Wir kommen insgesamt auf über 3000 Kilometer Länge und 186 Strecken, die wir zur Reaktivierung vorschlagen.
Zum Beispiel von Bremen nach Stade oder von Rheine nach Borken, von Berlin nach Blankenfelde. Trotzdem werden auch Strecken neu gebaut werden müssen, schon allein um das Ziel der Bundesregierung zu erreichen, die Zahl der Bahnpassagiere zu verdoppeln, so die Prognose. Aber Reaktivierungen gingen eben viel schneller, selbst wenn mancherorts erst noch elektrifiziert oder die bereits demontierte Schiene wieder hingelegt werden muss.
Der große Vorteil bei Streckenreaktivierung ist, dass es viel, viel schneller geht, als wenn Sie die Gleise komplett neu bauen müssen. Da haben wir ja in Deutschland leidvolle Erfahrungen. Das dauert teilweise Jahrzehnte, bis neue Trassen gebaut werden können. Und die Reaktivierung geht um ein Vielfaches schneller. Und wir haben jetzt ein akutes Verkehrsproblem. Insofern können wir da nicht Jahrzehnte warten.
Und das sagte Dirk Pflege von der Allianz pro Schiene im Bericht von Daniela Siebert. In ganz Europa setzten gestern Zehntausende von Demonstranten mit ihrem Gang auf die Straße, ein Zeichen gegen den internationalen Rechtsruck und für ein Europa der Menschenrechte, Demokratie und für den Klimaschutz. Denn die deutsche Bundesregierung tut sich schwer, den Kohlekompromiss umzusetzen. Die osteuropäischen Staaten, allen voran Polen, setzen sowieso gerne auf Kohle. Und mit den Briten strebt ein Staat aus der Europäischen Union, der zumindest beim Klimaschutz sehr engagiert war. Abgesehen davon hat die Europäische Union ja noch eine Reihe anderer Sorgen, siehe zum Beispiel den Handel. Stress mit den USA. Also, wie die Energiewende auf europäischer Ebene umsetzen angesichts vieler Hürden, das fragte ich kurz vor dieser Sendung Matthias Buck von der Denkfabrik Agora Energiewende in Berlin.
In der Tat ist es so, dass trotz Populismus und Nationalisierungstendenzen in den letzten Jahren die Europäische Union sehr viel auf den Weg gebracht hat, um den Klimawandel effektiv zu bekämpfen. Wir haben einen umfangreichen Gesetzgebungsrahmen bis 2030, der letztlich das, was wir in Deutschland beschlossen haben, die Energiewende über den gesamten Kontinent auch verwirklichen wird. Beispiel, wir werden in den nächsten 10 Jahren, wenn man die Ziele umsetzt, die wir haben und die Instrumente so verwirklicht, eine Reduktion der Kohleverstromung um 2/3 sehen.
Woher kommt das?
Das sind unsere Klimaschutzziele, das sind die Kostenreduktionen bei den erneuerbaren Energien, das sind nationale Kohleausstiegsinitiativen, das ist letztlich auch ein zunehmend hoher Preis im europäischen Emissionshandel.
Bei der Stromerzeugung mit fossilen Energien. Aber Tatsache ist, die Strompreise in Deutschland sind für die Verbraucher sehr hoch. Die Frage ist, wir stehen ja auch vor der Europawahl, ist das attraktiv, wenn andere Staaten auf Deutschland gucken?
Also die Energiewende ist als solche kein deutsches Projekt mehr. Es gibt andere Länder in Europa, die gehen schneller voran als wir in Deutschland, beispielsweise skandinavische Länder, auch Österreich. Österreich hat sich zum Ziel gesetzt, 100% erneuerbaren Stromanteil in 2030 zu haben. Natürlich ist dort Wasserkraft, hat eine andere Bedeutung als in Deutschland. Gleichwohl, das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Und das Wichtige ist, wir sind nicht allein. Alle Länder in Europa haben sich gemeinsam diese Ziele gesetzt. Und wenn Sie sich die europäischen übergeordneten Ziele angucken, dann sind die durchaus vergleichbar mit dem, was wir in Deutschland auch machen. Und in der Tat, wir brauchen Europa, damit alle Länder in Europa die Energiewende voranbringen und den Klimaschutz effektiv betreiben können.
Es gibt ja Forderungen, mehr Macht dem Europaparlament zu geben. Das darf bislang nicht selber Gesetze vorschlagen. Gut, wir wissen jetzt noch nicht, wie die Wahlen ausgehen. Aber wäre das prinzipiell sinnvoll?
Diese Forderung wird immer wieder erhoben. Wenn Sie die Praxis betrachten, dann ist es so, die Kommission macht die Vorschläge für europäische Gesetze. Das Europäische Parlament spielt eine sehr wichtige Rolle in den Verhandlungen über die europäischen Gesetze. Es ist in der Regel auf Augenhöhe mit den Mitgliedstaaten und gerade im Bereich des Klimaschutzes und Energiewende hat das Europäische Parlament in den letzten Jahren, obwohl wir rechts und links der Mitte europaskeptische Parteien im Parlament hatten, hat es eine sehr aktive Rolle gespielt und dafür gesorgt, dass der europäische Handlungsrahmen in der Tat ambitioniert ist, was den Klimaschutz angeht.
Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, hat ja angekündigt, sich der Initiative von Emmanuel Macron und einer Handvoll anderen Staaten anzuschließen, Deutschland bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu machen. Ist das jetzt gefährlich? Das sind ja schon wieder 30 Jahre bis dahin. Da kann man viel versprechen. Oder ist das ein gutes Signal?
Es ist ein ganz wichtiges Signal, weil bestimmte Investitionen, die in den nächsten 5 Jahren getätigt werden, die werden getätigt mit einer Langfristperspektive im Blick. Das betrifft insbesondere Investitionen im Industriebereich, aber auch im Gebäudebereich. Wenn ich weiß, spätestens 2050 wird Europa CO2-neutral sein, dann treffe ich heute in den nächsten Jahren andere Investitionsentscheidungen, als wenn das nicht klar ist. Insofern ist es ein wichtiges Signal, dass auch Deutschland sich in dieser Debatte einbringt und mit den momentan 8 Mitgliedstaaten, die eine klare Entscheidung für CO2-Neutralität in 2050 einfordern, sich mit diesen Staaten auf eine gemeinsame Linie begibt.
Und das Interview mit Matthias Buck von der Denkfabrik Agora Energiewende zur Energiepolitik auf EU-Ebene hatten wir vorher aufgezeichnet. Sie, die Hörer und die Userinnen, haben uns im Rahmen unserer Denkfabrik beauftragt, den Klimawandel verstärkt zu diskutieren. Sachsen-Anhalt beispielsweise ist unmittelbar betroffen. Bereits die Monate Januar und Februar waren deutlich wärmer als im langjährigen Jahresdurchschnitt. Und zu gut ist der Hitzesommer 2018 noch in Erinnerung. Sachsen-Anhalt ist zudem von der Erwärmung mehr betroffen als andere Regionen Deutschlands. Was der Klimawandel mit Kulturlandschaften macht, kann man im unteren Saaletal beobachten. Dort gehen wir, der Deutschlandfunk, am kommenden Sonntag gemeinsam mit den Wissenschaftlern des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Halle wandern. Und falls Sie mögen, kommen Sie mit. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter ist schon mal vorgelaufen.
Das ist also der Rotmilan.
Pflanzenökologe Stefan Klotz vom Hallenser Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, kurz UFZ, ist mit Fernglas und Pinzette im Naturpark Unteres Saaletal unterwegs. Eine hügelige Landschaft nördlich von Halle, geprägt von rötlich schimmernden Porphyrfelsen, durch die sich idyllisch die sanft plätschernde Saale schlängelt. Von der Schönheit haben bereits die Romantiker um Novalis, Josef von Eichendorff oder Ludwig Tieck geschwärmt. Neben den Restbeständen von Trauben- und Hainbuchenwäldern hat sich die Region wegen der ausgedehnten Trocken- und Halbtrockenrasenareale einen Namen gemacht. Vielfältiger Lebensraum für Pflanzen wie die Weinrose, das Federgras, Manstreu, das Adonisröschen oder den Steppenspitzkiel. Im Saaletal sind auch seltene Vogelarten zu Hause wie der Raubwürger, die Sperbergrasmücke oder der Bienenfresser.
Der baut seine Nester in diesen Lösswänden. Ihn gab es hier schon immer, aber in ganz kleinen Populationen, ist häufiger geworden. Er profitiert gegenwärtig vom Klimawandel durch die Erwärmung.
Das untere Saaletal, eine über 8000 Jahre alte mitteldeutsche Kulturlandschaft, ist bundesweit neben dem Mainzer Sand die trockenste Region Deutschlands. Weshalb gerade hier die Klimaerwärmung besonders anschaulich zu beobachten sei, so Klotz weiter.
Die Extreme schlagen stärker durch, da wir schon weniger Niederschlag haben. Wenn der sich noch reduziert, wird es natürlich dann noch dramatischer für das Pflanzenwachstum. Und es sind natürlich die ersten Räume, wo dann auch neue Arten sich ausbreiten können, die aus südlicheren oder trockeneren Gebieten kommen. Zum Beispiel wie die orientalische Zackenschote.
Eine eingeschleppte Pflanze. Ursprünglich ist die dem Raps ähnliche Zackenschote im Kaukasus sowie in Ost- und Südosteuropa zu Hause. Man spricht von invasiven Neophyten, also Pflanzenarten, die unser ökologisches Gleichgewicht aus dem Lot bringen. Während ein Teil der neuen im existierenden Ökosystem heimisch wird, verbreiten sich andere sehr schnell und sind ökologisch oder gesundheitlich bedenklich, weil sie zum Beispiel Allergien auslösen. Pflanzenökologe Stefan Klotz schaut nüchtern auf den Wandel der angestammten Biosphären, die der Klimawandel auf lange Sicht verursacht.
Es ist natürlich ein Umbau von vielen Lebensräumen, wo es auch sehr schwer ist, unbedingt vorauszusagen, was aus diesen Lebensräumen wird.
Stefan Klotz leitet die Biozoonose-Forschung am Helmholtz-Zentrum in Halle. Er untersucht, wie sich die Organismen verschiedener Arten gemeinsam in einem bestimmten Lebensraum entwickeln. Die vom Menschen verursachte Klimaerwärmung sei ein riesiges, ungeplantes Experiment, sagt Klotz. Genaue Vorhersagen schwierig. Was man aber genau beobachten könne, sei das sechste große Artensterben, wie es kürzlich Wissenschaftler in einem UN-Report formuliert haben. Nach Angaben des Weltbiodiversitätsrates IPBES droht innerhalb der nächsten Jahrzehnte durch den Einfluss der Menschen der Verlust von bis zu 1 Million Tier- und Pflanzenarten. Im unteren Saaletal auf halber Strecke zwischen Leipzig und Magdeburg gelegen, könne man das genau sehen.
Wir können zurückgehen mindestens 300 Jahre und können vergleichen, was damals hier in der Gegend existierte und was heute existiert. Da finden wir eben, dass sehr viele Arten, die feuchte Standorte brauchen, ausgestorben sind.
Die Biodiversität im unteren Saaletal droht sich mehr als bisher zu verschieben. Für das ökologische Gleichgewicht könne das durchaus gefährlich sein, prognostiziert Klotz, der auch Generalsekretär der Europäischen Ökologischen Föderation EEF ist, in der sich die ökologischen Fachgesellschaften Europas zusammengeschlossen haben.
Wenn alte Arten wegfallen oder auch neue dazukommen, ändern sich Wechselbeziehungen in den Ökosystemen, zum Beispiel Räuber-Beute-Verhältnisse. Aber auch Bestäubungsverhältnisse. Finden bestimmte Bienen- oder Schmetterlingsarten, die als Bestäuber wichtig sind, hier noch die richtigen Futterpflanzen?
Auch die intensive, großflächige Landwirtschaft bedrohe das Ökosystem des unteren Saaletals.
Durch Pestizide, Herbizide, Überdüngung werden viele Arten zurückgedrängt.
Um die hier vorkommenden Pflanzen- und Tierarten zu erhalten, aber auch um der Wind- und Wassererosion vorzubeugen, empfiehlt Biologe Klotz, Hecken, Blühstreifen, Gebüsch- und Streuobstwiesen zu rekultivieren. Der Klimawandel lässt sich stoppen, unterstreicht Pflanzenökologe Stefan Klotz noch. Es gebe keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Klotz erinnert an die Situation von vor 30 Jahren. Da war vom idyllischen Saaletal nichts zu sehen. Stattdessen habe es hier wegen des Bitterfelder Industriesmogs gestunken, die Saale war tot. Heute ist von dem damaligen Umweltdesaster nichts mehr zu sehen, weil es ein Umdenken gab, schiebt Klotz noch hinterher.
Da sieht man, dass man gezielt was angeht, dass man auch Lösungen hinbekommt. Das Problem heute ist ja nicht, dass es keine Lösungsmöglichkeiten gibt, sondern dass man manche Lösungsmöglichkeiten nicht in Gang setzen.
Als akut gefährlich für das einzigartige Ökosystem unteres Saaletal stuft Umweltexperte Klotz auch den weiteren Ausbau der A143 ein. Der knapp 13 Kilometer lange Teil eines riesigen Autobahnringes soll Halle vom Fernverkehr entlasten und quer durch das Saaletal verlaufen. Seit Jahren streiten Gegner und Befürworter erbittert um die sogenannte Westumfahrung von Halle. Ende Mai soll in höchstrichterlicher Instanz darüber entschieden werden, vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.
Christoph Richter, und falls Sie mitwandern wollen, können Sie sich anmelden unter der E-Mail-Adresse wandern@deutschlandfunk.de. Am 25. Mai 2018 trat die Europäische Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Nicht jeder war damit zufrieden, aber war die Kritik berechtigt. Magdalena Eberts zieht eine Bilanz aus deutscher Sicht.
Die Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, hat im politischen Berlin viele Fans. Ganz nach dem Motto: Endlich gibt es einheitliche Vorgaben für die Speicherung von Daten, und zwar EU-weit. Ulrich Kelber, der Bundesdatenschutzbeauftragte, spricht von einer Zeitenwende im Datenschutz. Bei einem Verdacht, dass Daten unerlaubt weiterverwendet werden, wüssten Kunden und Nutzer jetzt, wo sie sich beschweren könnten. Und Unternehmen machten sich heute mehr Gedanken darüber, welche Daten sie wo und wie speichern. Auch Bundesjustizministerin Katharina Barley zieht eine positive Bilanz.
Natürlich gibt es Punkte, wo man sagen kann, am Anfang war das schwierig, sich umzustellen. Jetzt kann man aber feststellen, dass diese Umbauarbeiten in der Regel abgeschlossen sind.
Und die viel befürchtete Abmahnwelle ausgeblieben ist. Bislang ist nur von 75 Bußgeldverstößen deutschlandweit die Rede. Damit es auch in Zukunft zu keiner Abmahnwelle kommt, hat das Bundeskabinett gerade einen entsprechenden Gesetzentwurf verabschiedet. Damit wolle man insbesondere Kleinunternehmern und Vereinen die Sorge vor Abmahnkosten nehmen, sagt Stefan Mayer, Staatssekretär im Bundesinnenministerium.
Sodass kein Vereinsvorsitzender, kein kleiner Handwerksunternehmer mehr die Befürchtung haben muss, dass er finanziell hier zur Kasse gebeten wird wegen eines angeblichen Verstoßes gegen datenschutzrechtliche Vorschriften, beispielsweise seines Internetauftritts.
Auch in den Reihen der Oppositionsparteien finden sich viele DSGVO-Fans. Außer bei der AfD. Für Joana Cotard, digitalpolitische Sprecherin der AfD, gehört diese Verordnung abgeschafft.
Das, was wir im Moment haben, das ist so eine One-Size-Fits-All-Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, sie gilt für große Weltkonzerne, genauso wie für den kleinen Mittelständler, für den ganz kleinen Unternehmer. Die müssen die gleichen Auflagen erfüllen. Das ist für die kleinen Unternehmen gar nicht zu schaffen.
Wenn, dann müssten passgenaue Regelungen her. Konstantin von Notz, Netzexperte der Grünen, hält die Datenschutzgrundverordnung dagegen für eine Erfolgsgeschichte. Er fordert von der Bundesregierung aber noch mehr Schutzmechanismen, darunter auch einheitliche Standards.
Bei jedem Kinderspielzeug ist ein TÜV-Siegel. All diese Zertifizierungen, Siegel, Prüfungsstandards gibt es im Digitalen überhaupt nicht. Die Leute kaufen einfach ihren smarten Fernseher, der sie mitschneidet im Wohnzimmer. Und das muss sich einfach ändern. Wir brauchen Standards und da ist der Gesetzgeber gefragt.
Und der tut zu wenig, meint von Notz. Nach der DSGVO sei vor der nächsten DSGVO.
Die Dinge entwickeln sich so schnell. Es gibt so viele Geschäftsmodelle, so viele offene Fragen. Also man muss sich im Grunde gleich daran machen, weiter zu denken über innovativen Datenschutzstandards in der IT-Sicherheit. Die Bundesregierung geht mit dem gesamten Themenbereich maximal verschnarcht um.
Ein Grund dafür mag darin liegen, dass sich mehrere Ministerien auf eine gemeinsame Linie einigen müssen und dass die Datenschutzgrundverordnung für alle EU-Länder gilt, sie also in Brüssel nachgebessert werden müsste. Dort werden derzeit Erfahrungen aus einem Jahr DSGVO gesammelt. Nächstes Jahr im Mai muss die Europäische Kommission einen Evaluierungsbericht vorlegen. Erst dann seien Nachbesserungen seriös, heißt es aus dem Bundesinnenministerium.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die Heizung per Smartphone-App steuern, einen möglichen Alarm auf das Handy umleiten. Vieles von dem, was als Smart Home bezeichnet wird, funktioniert recht gut. Was aber, wenn eingebrochen wird? Detlef Karg mit dem Verbrauchertipp.
Das Smart Home lockt mit Eleganz und neuem Komfort. Doch viele Systeme sind gar nicht miteinander kompatibel. Ein wesentlicher Punkt, auf den Verbraucher achten sollten. Denn sonst entsteht schnell ein Nebeneinander unterschiedlicher Hersteller, vergleichbar etwa den 4 bis 5 Fernbedienungen, die sich häufig auf Wohnzimmertischen weltweit finden. Und damit eine erste Sicherheitslücke. Die Tücke für Verbraucher liegt noch oft im Detail und aufgrund der komfortablen Techniken eröffnen sich ganz neue Einbruchsszenarien, sagt der Kölner Rechtsanwalt Manuel Schindler und entwirft ein denkbares Szenario.
Der moderne Einbrecher kommt nicht mehr mit dem Brecheisen, sondern mit dem Tablet. Er lässt sich von den ungeschützten Smart-Home-Sensoren benachrichtigen, wenn niemand zu Hause ist, kontrolliert das über die gehackte WLAN-Kamera und sagt dann dem sprachgesteuerten Türschloss über den Funklautsprecher: Sesam, öffne dich.
Nachlässigkeit sei darum für Verbraucher besonders riskant, weil vor allem die Rechtslage rund um Haftungsfragen bei schlampigem Umgang mit digitaler Sicherheitstechnik sozusagen eine grüne Wiese sei, so der Jurist.
Der Verbraucher bewegt sich hier im Spannungsverhältnis zwischen sich wandelnder und noch nicht ausgereifter Technik, einer hinterherhinkenden oder an der Realität teilweise vorbeigehenden Gesetzgebung und einer noch entstehenden Rechtsprechung.
Vor allem zu simple Passwörter für das Heimnetzwerk oder gar ungesicherte WLAN-Netze seien weiterhin das größte Sicherheitsproblem, bestätigt Sven Hansen, Redakteur bei der Fachzeitschrift CT.
Da geht es auch um Fernzugriff, das heißt, dass ich Dinge auch von außen überwachen oder steuern kann. Und damit verbunden ist automatisch immer auch, dass auch Angreifer einen Weg von außen in das Heim finden können. Das heißt, mit jeder Komfortfunktion holt man sich eigentlich auch eine potenzielle Sicherheitslücke ins Haus.
Hinzu kommt, Einbrüche können künftig ohne Gewaltspuren stattfinden. Das ist für Versicherungsunternehmen Neuland und möglicherweise ein Fallstrick für Nutzer digitaler Haussteuerungen, sagt Rechtsanwalt Schindler.
Das Opfer hat nicht nur den Schaden, sondern muss auch noch seiner Versicherung ohne entsprechende Spuren einen Einbruch nachweisen.
Dabei sei allerdings auch klar, dass bestimmte Systeme sich für potenzielle Cyberangreifer in Privatwohnungen eher nicht lohnten, stellt der Software-Experte Sven Hansen klar.
Das heißt, es ist eher unwahrscheinlicher, dass meine Heizungssteuerung da angegriffen wird. Wenn ich natürlich eine vernetzte Alarmanlage in Betrieb habe, da schaut die Sache schon anders aus und da sollte man dann auch vorsichtiger sein.
Fazit? Bevor man sich für digitale Steuerungen im eigenen Haus oder der Wohnung entscheidet, sollte man sich im Klaren darüber sein, wie beherrschbar und wie sicherheitsrelevant sie sind. Für alle Anbindungen an Netzwerke sollte die gleiche Absicherung wie für den heimischen Rechner gelten. Alle verfügbaren Updates sollten stets aufgespielt werden. Um sich vor möglichen finanziellen Risiken zu schützen, sollten Verbraucher Versicherungen etwa im Bereich des Hausrats wählen, die heute schon sogenannte Cyberbausteine einschließen.
Soweit der Verbrauchertipp von Detlef Karp, den gibt's auch auf deutschlandfunk.de. Danke fürs Zuhören, sagt an dieser Stelle Jule Reimer.